Ja, auch von mir einen sonnigen, schönen Sonntagmorgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, heute mit einem Thema, was vielleicht nicht ganz so einfach ist. Der Text, der meiner Predigt zugrunde liegt, den haben wir vorhin schon in der Lesung gehört und ich möchte noch mal einige Sätze einfach daraus nachklingen lassen. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Und Paulus schreibt auch, lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Schwere Worte, die Paulus hier in seinem Korintherbrief verwendet. Worte, die erstmal sehr fremd klingen und in unserer Welt fast gar nicht so richtig zu verstehen sind. Wir haben doch keine Probleme mit Opferfleisch und Götzen. Was soll uns dieser Text heute dann eigentlich noch sagen? Welche Bedeutung hat er denn wirklich für uns? Und seien wir mal ganz ehrlich, wer hat sich denn vorher bei der Lösung so richtig persönlich angesprochen gefühlt? Fasnetzeit. Die Straßen sind bunt und man feiert den Genuss der reichlichen Lebensmittel vor der tristen und harten Fastenzeit. Und jetzt komme ich hier mit so einem biederen, alten und fernen Thema, anstatt mir irgendwas Aktuelles auszusuchen. Ja, ich habe dafür schon meine Gründe. Schaut man bei diesem Textabschnitt hinter die Kulissen und hinter Götzen und Opferfleisch, dann denke ich, kennt man das Schauspiel doch sehr gut. Und vielleicht kann die Aussage dieses Bibeltextes auch für die Fastenszeit ein Wegbegleiter sein. Mich begleitet er ehrlich gesagt schon ziemlich lange. Der Abschnitt, so bieder er klingen mag, ist zu einer großen Herausforderung in meinem Leben geworden. Und immer wieder ploppt er in mir auf, wenn ich mich in theologischen Diskussionen befinde. Wenn ich mich frage, wie ich mich als Christ verhalten soll oder wie wir uns gemeinschaftlich als Christen verhalten sollen. Und besonders eindrücklich bleibt mir ein Gespräch, nachdem ich über diesen Text das letzte Mal gepredigt habe. Direkt nach der Predigt hat mein Gesprächspartner und ich es nicht geschafft, den paulinischen Weg einzuschlagen. Ich selber bin an der Herausforderung meiner Predigt gescheitert, an der Herausforderung, die hier zugrunde liegt, und ich merke, wie zentral und wichtig der Text ist, wie ich daran arbeiten möchte, wie wichtig das für uns als Gemeinde ist und deswegen heute auch hier in Mössingen. Ich bin mir sicher, wir haben alle noch viel zu lernen. Ich auch. Und deswegen beanspruche ich hier überhaupt nicht, Paulus irgendwie richtig verstanden zu haben. Und schon gar nicht möchte ich euch das Gefühl geben, mit meiner Predigt hier von oben herab über dieses Thema zu sprechen, sondern mit euch gemeinsam diese Herausforderung angehen. Ich kann euch lediglich meine Gedanken weitergeben, die ich mir bisher gemacht habe, und euch mit hineinnehmen in die Herausforderung, die uns Paulus stellt. Genug der Vorplänkelei, gehen wir das Thema an. Korinth war damals eine Stadt der Vielfalt. Sie hatte einen etwas zweifelhaften Ruf, denn hier lebten nicht nur reiche Kaufleute und Heerscharen von Sklaven, hier gab es auch zahlreiche Kulte. Kulte griechisch-hellenistischer, aber auch orientalischer Herkunft. Und es gab einen Synagogenverein. Religiöse Pluralität ist wohl nicht unbedingt nur ein modernes Wort. Paulus nimmt in seinen Briefen sehr gerne Alltagsprobleme der Gemeinden zum Anlass, um mit der Gemeinde so richtig grundsätzlich mal theologisch nachzudenken, mit ihnen darüber zu sprechen. Und so auch hier im 8. Kapitel des Briefes an die Korinther. Er nimmt Stellung zu den Konflikten, die in der Gemeinde in Korinth aufgetreten sind. Um was für Konflikte ging es da? Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten zu den kultisch-religiösen Pluralitäten, zu der Vielfalt in der Stadt. Die Gemeinde ist sich unklar, wie sie dieser religiösen Vielfalt gegenüberstehen soll. Was ist ihre neue Rolle als Christen gegenüber diesen vielen kultischen Angeboten in der Stadt? Darf man daran teilnehmen oder nicht? Und wie sieht es mit kultischen Riten aus, die man eigentlich schon vom Kindesalter gewohnt war? Muss man das nun aufgeben, wenn man Christ geworden ist? Immerhin sind die Personen der Gemeinde in Korinth ja nicht als Christen geboren, sondern sie haben sich von Paulus missionieren lassen. Sollen sie nun alle Gewohnheiten ablegen? Ist alles andere, alles Alte schlecht, tabu? Und genau dazu gehört eben auch die Frage um dieses Götzenopferfleisch. Dürfen wir von diesem Fleisch noch essen, wo wir doch jetzt Christen sind? Und Paulus formuliert im ersten Brief an die Korinther eine Antwort auf diese Frage in der Gemeinde. Uns stellt sich da vielleicht heute erstmal eine ganz andere Frage. Was ist denn eigentlich dieses Götzenopferfleisch? Warum sollte ich es essen wollen? Oder warum sollte ich es gar nicht essen dürfen? Tja, in der griechischen Hafenstadt Korinth war eigentlich in der Regel alles Fleisch, was es gab, erstmal in rituellen Schlachtungen den Götzen geweiht worden, um Danke zu sagen. Danke zu sagen für das Fleisch, für die Nahrung, die sie haben. Wir sprechen also nicht nur von dem Fleisch, zwar auch, aber nicht nur von dem Fleisch, das dann im Tempel verzehrt wurde, sondern auch von Fleisch, das auf dem Markt verkauft wurde. Das gehörte zu den kultischen Riten der Stadt in Korinth, ihren Göttern für das Fleisch zu danken. Jeder aß also Fleisch, das Götzen geweiht wurde. Auch die Christen der Korinther Gemeinde sind mit diesen Riten aufgewachsen. Was war daran falsch? Für einen Teil der Gemeinde wurde dieser kultische Ritus ein richtiges Glaubensproblem. Sie bekamen nämlich plötzlich ein schlechtes Gewissen, ein empfindliches Gewissen, wenn sie Fleisch aßen, da ihr neuer Glaube ja eigentlich nur diesem einen Gott vertraute und ein Fleisch, das jetzt irgendwelchen Götzen geweiht wurde, da kamen sie jetzt in den Konflikt und hatten das Gefühl, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Immerhin heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Darum ist dieser Teil der Gemeinde der Meinung, dass man kein Götzenopferfleisch essen sollte, weil es gegen Gottes Gebote verstößt. Heißt das also für die Christen in Korinth, lebt vegetarisch? Interessant ist dabei der Laut in Paulus' Brief. Ist je nach Übersetzung ein bisschen anders. In einer steht, sicher habt ihr recht. Paulus formuliert in seinem Brief an die Korinther seine Stellungnahme zu der Frage, ob man dieses Fleisch essen darf oder nicht. Aber wenn man diesem Klang der Antwort von Paulus lauscht, dann muss man vermuten, dass er eigentlich nicht auf die Frage antwortet, sondern dem anderen Teil der Gemeinde. Er antwortet: Sicher habt ihr recht. Das ist seine Antwort zu den anderen in der Gemeinde. Diese andere Gruppe, die haben sich nämlich schon eine feste Meinung zu der Frage gebildet. Sie wissen, was sie darüber denken. Und eigentlich wollen die jetzt nur von Paulus die Bestätigung hören. Gell, wir haben recht, Paulus. Wir denken doch richtig drüber. Und eigentlich wollen sie es gerne schwarz auf weiß haben, dass Paulus jetzt schreibt: Ja, ihr habt recht. Ihre Argumentation scheint verblüffend logisch. Weil es ja eh gar keine Götzen gibt, es gibt ja nur den einen Gott, sind Christen gar nicht gefährdet, wenn sie vom Fleisch essen, das für die Götzen geschlachtet wird. Es gibt ja keine anderen Götter außer Gott. Wem ist dann das Fleisch überhaupt geweiht worden, wenn es die Götter gar nicht gibt? Wenn also das Fleisch nach wie vor Göttern geopfert wird, Götzen geopfert, dann wird es niemandem geopfert, weil es diese Götzen ja gar nicht gibt. So kann auch das Fleisch nicht durch diese nicht vorhandenen Götter verunreinigt worden sein und damit gibt es eigentlich gar kein Problem. In der Mathematik würde man für diese wunderbare Beweisführung ein QED darunter setzen, Quad erum demonstrantum, Beweis Ende, wunderbar, alle sind glücklich und zufrieden. Und jetzt hat man zusätzlich noch so ein bisschen das Gefühl, dass die so überzeugt von ihrer Argumentation und ihrer Logik sind, dass sie nicht verstehen können, dass die anderen das nicht verstehen. Da gibt es jetzt doch immer noch Leute in der Gemeinde, die sagen: Nee, aber für uns ist es doch immer noch komisch, das zu essen. Keine leichte Aufgabe für Paulus, hier die richtigen Worte zu finden. Gibt er ihnen recht, dass die Argumentation stimmt, dann nimmt er gleichzeitig die Gewissensbisse und die Glaubenszweifel der anderen in der Gemeinde nicht ernst. Egal, was er antwortet, er wird immer einen Teil der Gemeinde verstoßen. Er wird letztlich die Gemeinde spalten. Bei Paulus, da habe ich oft das Gefühl, er hat ziemlich viel geschrieben und weiß nicht immer, was er dabei gedacht hat, aber an der Textstelle muss ich sagen, wow, gut gelöst. Er schreibt: Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Ihr habt sicher recht. Aber, bloßes Wissen macht überheblich. Und was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Aber, er löst die Überheblichkeit der Wissenden mit ihrer tollen Argumentation auf, indem er betont, dass es in solchen Fragen, in denen Gemeinde gespalten werden kann, es gar nicht auf das Wissen drauf ankommt. Wissen macht überheblich. Gell, wir haben recht, Paulus, fragen sie. Und Paulus antwortet: Wen juckt's? Wen juckt's? Und damit entkräftet er die logische Argumentationskette und lenkt auf einen ganz anderen Gesichtspunkt hin. Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen, schreibt er. Die Speise ist doch eigentlich gar nicht die Frage. Darauf kommt es doch eigentlich gar nicht an. Denn weder das Essen des Fleisches ist ein großes Problem, noch ist es, ehrlich gesagt, ein großes Problem, wenn jemand sagt: Ich möchte drauf verzichten. Wieso macht man da eigentlich so ein großes Fass auf? Warum ist es denn so schlimm, wenn manche in der Gemeinde das Fleisch nicht essen wollen? Warum muss man darüber eigentlich so wild diskutieren, wenn es doch vor Gott gar keinen Unterschied macht? Und wenn es da wirklich Menschen, Christen gibt, die Glaubenszweifel bekommen oder das Gefühl haben, Gott zu lästern, von Gott entfernt zu werden, warum sollte man sie deswegen verlachen? Oder gar zwingen, Fleisch zu essen. Die starken, so nennt Paulus, die Christen in der Gemeinde, die für sich in Jesus Freiheit gefunden haben vor Gott. Freiheit, ihr Handeln zu verantworten. Frei, Fleisch zu essen in der Erkenntnis, dass es nichts Unreines gibt. Diese Starken sollen sich nichts auf ihr Wissen einbilden, auf ihre Erkenntnis. Ihre Gefahr liegt nämlich darin, die Schwachen wegen mangelnder Einsicht zu verachten, vielleicht als kleinkarierte, am Gesetz hängende Christen zu titulieren und sich als überheblich, besser, freier zu verstehen. In erster Linie ist es nicht wichtig, sagt Paulus, wer recht hat. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. An erster Stelle darf es nicht um das Recht haben in unseren Gemeinden gehen, sondern um unseren Umgang miteinander, auch außerhalb der Gemeinde. Die Starken sollen nicht durch ihr Wissen überheblich werden, sondern eben weil sie stark sind, Rücksicht auf die Schwachen nehmen, auf jene, die Gewissensbisse bekommen, Glaubenszweifel haben, wenn sie andere kultische Angebote nicht ganz konsequent ablehnen können. Freiheit gibt es für Paulus nur in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und es ist für ihn alleroberste Priorität, diese Gemeinschaft zu wahren. Freiheit heißt für ihn nicht, ich kann tun und lassen, was ich will. Auch wenn ich mir in meiner Freiheit gegenüber Gott gewiss bin, ist es dennoch wichtiger, als dass ich diese Freiheit demonstriere, dass ich Rücksicht nehme auf jene, die das vielleicht nicht erkannt haben. Wichtiger als demonstrativ Götzenopferfleisch in der Öffentlichkeit oder gar im Tempel zu essen, ist mein geschwisterliches Verhalten. Und deswegen appelliert Paulus dazu, den eigenen Individualismus auch mal zurückzustecken, auch wenn man genau weiß, dass man im Recht ist. Gar nicht so einfach. Kennen wir das nicht auch in unseren Gemeinden? Die Starken, die sich vor Gott frei fühlen in ihrem Handeln, die für sich erkannt haben, dass sie durch Jesus Christus frei sind und es nichts gibt, was sie verunreinigen könnte. Und dann gibt es die Schwachen, die wohl ein Problem mit so manchen weltlichen Angeboten haben und die vielleicht auch die Gefahr in manchen kultischen Angeboten sehen, dass sie sich nach ihrem Gewissen nicht mehr Gott nah fühlen, wenn sie daran teilnehmen und das Gefühl haben, den Geboten Gottes zu widersprechen. Ja, Paulus, da könnte man doch auch heute fragen, wer hat denn hier Recht? Wer hat bei uns Recht? Ich höre da viele Fragen in unseren Gemeinden, vielleicht aktuell hört man immer mal wieder auch die Frage, ob man eigentlich Fasching feiern darf, ob man als Christ jenes darf oder dies tun darf. Da gibt es viel, was unsere Gemeinde spaltet. Und die einen argumentieren mit den Geboten Gottes und die anderen mit der Freiheit, die uns Jesus geschenkt hat. Und ich bin mir sicher, Paulus würde auch heute antworten, darauf kommt es nicht an. Was euch wirklich voranbringt, ist die Liebe. Er schreibt, dass es vielleicht dann auch einfach mal dran ist, das Fleisch aus Solidarität mit den Schwachen nicht zu essen. Einfach, weil man weiß, dass es dem Schwachen schwerfällt, das zu sehen. Das ist Liebe. Sie schafft es, auch wenn wir in Fragen unterschiedlicher Meinung sind, dass wir uns so verhalten, dass wir dem anderen nicht noch zusätzlich Glaubenszweifel bescheren, sondern dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken, auch wenn wir anderer Meinung sind. Im Kapitel 10 schreibt Paulus zum Beispiel auch nochmal ähnlich: Alles ist erlaubt, Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Vielleicht spürt ihr jetzt etwas von dem, was ich zu Beginn meiner Predigt meinte, als ich gesagt habe, hinter den Kulissen kennen wir das Schauspiel. Kein altes Thema. Und ich weiß, Paulus hat sowas von Recht. Er hat Recht, für das Gelingen von christlicher Gemeinschaft ist die gegenseitige Rücksichtnahme wichtiger als mein Individualismus und mein Streben danach, Recht zu haben. Ich bin am Zug, auch mal zurückzustecken, Rücksicht zu nehmen. Und wenn Paulus diesen einen Satz, den er da geschrieben hat, nicht nur geschrieben, sondern gelebt hat, dann verdient er meine vollste Bewunderung. Er schreibt, lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Mein Leben lang auf etwas verzichten, von dem ich der Meinung bin, dass es richtig wäre, nur aus Rücksichtnahme. Obwohl ich weiß, dass es anders richtig wäre und dass ich Recht habe, nur aus Rücksichtnahme. Und an der Stelle wird der Text so schwer für mich. Vielleicht, weil ich mich oft selber in der Gruppe der Starken sehe. Und jetzt soll ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, wo ich doch eigentlich Recht habe, nur weil andere ein Problem damit haben? Ist es nicht eigentlich dann so, dass die Schwachen plötzlich ganz schön stark werden? Wenn die Schwachen jetzt plötzlich den Starken diktieren, wie sie zu handeln haben, sind sie dann noch schwach, wenn sie in der Gemeinde ihre Meinung durchsetzen, weil alle Rücksicht nehmen sollen? Und können sie sich mit ihrer Meinung über die Freisprechung von Jesus stellen? Ganz ehrlich, damit habe ich schon so mein Problem. Denn es sieht erstmal so aus, als würden die Starken in ihrer Erkenntnis hier erstmal den Kürzeren ziehen. Kompromissbereit, Rücksichtnahme auf all die Schwachen. Aber wenn man genau liest, ist es auch nicht ganz so. Auch Paulus erkennt diese Gefahr der Schwachen, dass sie den Starken verurteilen oder als oberflächliche Christen brandmarken. Kennen wir vielleicht auch. Die glauben ja gar nicht so richtig. Denen ist es ja gar nicht so wichtig. Die sind ja so frei und halten sich gar nicht so genau an die Gebote. Für Paulus ist es klar, die Schwachen dürfen auf keinen Fall ihre Schwachheit ausnutzen, um den anderen zu gebieten oder gar vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Im Galaterbrief benennt er es sogar als dämonischen Ursprung, jemanden eine Speise zu verbieten. Auch das ist Gefährdung christlicher Gemeinschaft. Mangelnde geschwisterliche Liebe, wenn man die Freiheit und den Glauben der Starken nicht achtet. Beide Gruppen, die Starken und die Schwachen, haben ihre Gründe für ihre Meinungen. Und beide Gruppen, das hat uns Paulus hier zu Genüge bewiesen, können wir nicht einfach verstoßen und sagen, die anderen haben Recht. Starke und Schwache haben ihre Berechtigung, als Christen ernst genommen zu werden. Und beide Gruppen stehen in der Gefahr, die Gemeinschaft der Christen zu gefährden, indem sie ihre Haltung und Meinung über die andere stellen und sich besser empfinden als die anderen. Und genau deswegen finde ich auch den Vers 8 hier so enorm wichtig, in dem steht, essen wir das Fleisch, gewinnen wir nichts. Essen wir es nicht, verlieren wir nichts. Es ist nicht wichtig und deswegen ist es an oberster Priorität, in geschwisterlicher Liebe den Glauben des anderen auch zu akzeptieren. Vor 6 Jahren ungefähr habe ich von einer Freundin eine Postkarte bekommen, auf der stand ein interessanter Spruch drauf. Es hieß: Wer Liebe in sich trägt, braucht keine 10 Gebote. Etwas scharf formuliert. Wer Liebe in sich trägt, braucht keine 10 Gebote. Auch wenn die Karte jetzt mit den 10 Geboten nochmal ein neues Fass aufmacht, verdeutlicht sie eins, was mir hier in diesem Text wichtig geworden ist. Viel wichtiger als die Frage nach den Geboten und Gesetzen, wichtiger als die Frage, was falsch und richtig ist, bleibt die Liebe unter uns und zu unseren Mitmenschen. Denn das, so sagte auch schon Jesus, ist das höchste Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer dieses Gebot erfüllt, wer Liebe in sich trägt, der erfüllt schon alles andere, was wichtig ist. Er erfüllt Wort Gottes und alles automatisch. Was ich uns als Gemeinde wünsche: Lasst uns daran arbeiten, den Starken nicht vorzuschreiben, wie sie ihren Glauben zu leben haben, was sie nicht dürfen. Und lasst uns daran arbeiten, Rücksicht auf das empfindliche Gewissen der Schwachen zu nehmen und gegebenenfalls auch mal etwas zu unterlassen. Lasst uns beherzigen, dass es nicht darauf ankommt, Recht zu haben, sondern unsere Gemeinschaft in Christus zu wahren und uns gegenseitig im Glauben zu stärken. Denn was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Und wer die Liebe in sich trägt, braucht keine 10 Gebote. Amen.